Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Professor Nicolas Haas, in Ihrem Berufsleben sind Sie ein hoch angesehener Dermatologe und Krebsforscher hier in Brisbane. Letzte Woche haben wir über Ihre berufliche Forschung gesprochen. Diese Woche möchte ich etwas mehr über Ihr zweites großes Steckenpferd, die Ornithologie, erfahren. Wie ist Ihr Interesse an der Vogelkunde entstanden?
Ja, das fing in der frühesten Kindheit an. Mein größerer Bruder war sehr an Vögeln interessiert, der 9 Jahre älter als ich. Und ich als kleiner 6-jähriger Junge wollte das dann auch machen. Man kann sich aber vorstellen, dass ein 15-Jähriger kein Interesse hatte, den 6-Jährigen mitzunehmen. Dadurch, das hat mich aber erst recht angespornt. Und dann hatte ich es geschafft, mich durchzusetzen und letztendlich das auch zum Hobby zu machen und fast noch verrückter zu werden als mein großer Bruder.
Worin liegt denn für Sie die Faszination bei der Ornithologie?
Ja, es ist eigentlich breiter. Es ist eigentlich nicht nur die Ornithologie, sondern Fauna im Allgemeinen. Allerdings sind die Vögel das auffälligste Faunenelement, wenn man so will. Es ist am einfachsten, wenn man mit dem Fernglas viele Vögel zu sehen, viel einfacher als viele Säugetiere. Das ist immer Säugetiere, muss man dann nachts mit dem Spotlight raus. Amphibien, Reptilien muss man oft fangen, um sie besser bestimmen zu können. Vögel haben wir relativ einfach, wenn man Erfahrung hat mit dem Fernglas und heutzutage mit der digitalen Fotografie dokumentieren. Insofern ist die Ornithologie immer das Größte von den ganzen Tierkunde-Liebhabern. Fasziniert hat mich einfach von Kindheit an alles, was sich bewegt hat. Und ich bin einfach allem hinterhergegangen. Und aufgewachsen bin ich 600 Kilometer entfernt vom Meer. Aber später hat mich dann doch die Meeresbiologie auch sehr interessiert. Und speziell, nachdem ich dann nach Norddeutschland und an die Atlantikküste der USA und an die Pazifikküste Australiens gezogen bin, habe ich mich dann sehr spezialisiert auf Seevögel. Und was dann natürlich auch sehr ökologisch eine große Rolle spielt, weil auch die globale Erderwärmung einen großen Einfluss auf die Bestände der Seevögel hat.
Obwohl Sie so viele Länder bereist haben und auch die verschiedenen Seevögel dort untersucht haben, kann man ja sagen, dass es ein gemeinsames Problem gibt. Das ist Plastik in den Meeren wahrscheinlich.
Genau, ja, Plastik in den Meeren ist ein riesiges Problem, das wir haben. Und das andere ist die Wassertemperatur. Und die Wassertemperatur ist hat nicht unbedingt einen direkten Einfluss auf den Vogel, aber indirekt auf die Nahrung des Vogels und dadurch einen massiven Einfluss auf die Bestand der Vögel, vor allem weil die Jungvögel einfach nicht entsprechend gefüttert werden können. Die Altvögel können häufig relativ lange überleben. Die meisten Seevögel, Albatrosse, der Sturmvögel, haben ein sehr langes Leben. Das heißt, die können 70, 80 Jahre alt werden und können dadurch, dass sie sehr weit fliegen können, können die auch in schlechten Bedingungen recht gut Nahrung aufnehmen, aber die Nahrung dann nicht zurück zu ihren Kindern tragen und dadurch ist dann einfach die Reproduktionsrate sehr gering. Was dann häufig schlecht zu erkennen ist, weil die Altvögel halt immer noch rumfliegen und man dann denkt, oh, sind ja noch da, aber dann plötzlich gibt es dann diesen massiven Drop, wenn dann einfach keine mehr übrig sind. Plastik ist ein großes Problem. Die meisten Seevögel, Albatrosse, Sturmvögel, Sturmtaucher und so weiter ernähren sich von Squid, die häufig an der Oberfläche des Meeres sich aufhalten und hell aussehen und auch viele Plastikabfälle sind halt auch in der Oberfläche des Meeres auch hell und die werden dann oft einfach aufgenommen von den Altvögeln und dann entweder selbst verschluckt oder oft dann, was noch schlimmer ist, an die Jungvögel weitergegeben als Futter und dann findet man ganze Kolonien, wo tote Jungvögel rumliegen, die man dann den Bauch aufschneidet und findet dann massenweise Plastik in den Bäuchen. Zum einen kommt es dann direkt zum Tod durch die große Masse an Plastik, aber häufig auch indirekt einfach dadurch, dass die falsche Nahrung gegeben wird, dass sie einfach nicht genügend Nährstoffe haben, um aufzuwachsen.
Sie haben gerade gesagt, dadurch, dass die älteren Vögel noch da sind, aber die Jungvögel aussterben, sieht es erstmal so aus, als ob die Population nicht betroffen ist. Aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind ja sehr, sehr viele Vogelarten ausgestorben oder stehen auf der roten Liste. Wird man da vielleicht zum Pessimist als Ornithologe?
Ja, zum Optimisten wird man bestimmt nicht. Wir versuchen immer alles, ich bin ja Wissenschaftler, wir versuchen alles rational zu sehen und mit Zahlen zu versehen. Und man ist natürlich auch emotional und Pessimismus ist, denke ich, eher was Emotionales. Aber wenn wir dann die Zahlen auch wirklich dann vergleichen über viele Jahre, dann kann man eigentlich nur noch zum Pessimisten werden. Denn es geht, wie den meisten Arten, geht es bergab. Es gibt dann immer, und das ist häufig eine Verwirrung für den Laien, es gibt dann immer sogenannte Opportunisten, die besser überleben können und dann auch noch die Nische, die nicht mehr besetzt ist von den Arten, die aussterben oder die weniger werden, die nutzen und dadurch mehr werden. Und für den Laien denken wir, da fliegen ja viele Vögel rum. Aber das sehen wir dann halt ganz anders. Da sehen wir, okay, die Art nimmt zu, hat wahrscheinlich keinen negativen Einfluss auf eine andere Art, aber die nimmt nur deswegen zu, weil die andere Art abgenommen hat. Und das heißt, man muss das ganz nüchtern sehen und ganz klar auch auseinanderdividieren und sehen, wirklich, was passiert. Ich habe selbst, das ist auch nur, zwar nur eine Anekdote, aber das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Ich habe gesehen, war auf einer Kolonie auf den subantarktischen Inseln Neuseelands, also halbe Strecke zwischen Neuseeland und Antarktis, wo zwei Albatrossarten brüten. Die eine ist ein Kaltwasserspezialist, der andere ist nicht so Kaltwasserspezialist, also Warmwasser, was aber nicht ganz warm ist für uns. Und man kann genau erkennen, dass der Kaltwasserspezialist, dass der rapide abgenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Und man sieht, dass die Kolonien sehr klein sind. Ich kenne Fotos von den Kolonien von vorher. Und dass der Warmwasserspezialist dann deutlich weniger abgenommen hat. Und das sind auch ganz klare Hinweise, dass die Erderwärmung eine gewaltige Rolle hier spielt.
Gibt es noch ein Beispiel hier aus Australien?
Ich war gerade vorgestern auf dem Meer draußen und wir haben hier auch einen Seevogel, der heißt Keilschwanzsturmtaucher und ist eigentlich, ursprünglich war der sehr häufig, wenn wir rausgefahren sind, haben wir, ja, es ist nur ein Keilschwanzsturmtaucher. Mittlerweile sehen wir, gestern hatten wir 150 oder sowas, normalerweise würde man Hunderte bis Tausende erwarten. Und auch da liegt es daran, dass sie wahrscheinlich nicht direkt an der globalen Erwärmung, aber dann auch an der Plastikverschmutzung, dass sie einfach so rapide abnehmen. Und dann eine andere Art ist der Blassfuß-Sturmtaucher, der auf Lord Howe brütet, eine Insel, die zu Australien gehört, die über 500 Kilometer östlich von Australien liegt. Und auch da ist es gezeigt worden, dass der größte Anteil der Jungvögel Plastik im Bauch hat und wir sehen momentan kaum noch welche.
Hier in Queensland haben wir ja die wunderschöne Insel Lady Elliot Island, ein Vogelparadies. Und Freunde, die da waren, haben berichtet, es riecht sehr nach
Guano.
Guano, genau. Und das Guano wurde professionell abgebaut und die Insel war eigentlich fast ausgestorben von Vögeln. Und es wurde dann doch wieder aufgeforstet und wieder ist wieder zu einer Natur, wunderbaren Naturvogelinsel zurückgekehrt. Ist das so richtig, wie ich das gehört habe? Oder ist die Geschichte von Lady Elliot Island eine ganz andere?
Ja, also Lady Elliot Island gehört sicherlich zu den hochbedeutenden Brutvogelinseln der subtropischen Vogelarten. Es gibt dort große Kolonien von verschiedenen Seeschwalbenarten, die nur in den Subtropen vorkommen. Dann die Tropikvögel brüten dort, der Rotschwanz-Tropikvogel. Es gibt eine Rallenart, die dort sehr häufig ist. Und da wurde vor dem Umkehrpunkt eingegriffen und rechtzeitig die Veränderung vorgenommen, dass die Bestände wieder sich wiederholen könnten. Man muss dazu aber sagen, dass auch die meisten Arten, die dort brüten, nicht endemisch sind in Südost-Queensland, sondern relativ große Verbreitung haben, dadurch auch eine größere Wahrscheinlichkeit haben, sich wieder eine Lücke, die besteht, wieder zu schließen. Und dagegen viele Albatrossarten brüten nur auf einer einzigen Insel. Und wenn die auf dieser einen einzigen Insel was passiert, gibt es einfach keine Chance, da wieder den Schaden zu reparieren. Wir haben allerdings ein Beispiel in Japan, der Kurzschwanz-Albatross, heißt auf Japanisch Ahodori. Und Ahodori heißt dummer Vogel. Und er heißt deswegen dummer Vogel, weil die Leute damals auf die zwei Inseln, wo die brüteten, gingen und einfach die Vögel mit einem Prügel totschlugen und aufaßen. Und dann kam es aber nach einer Zeit dazu, dass sie einfach keine Vögel mehr finden konnten, weil einfach alle tot waren. Und dann haben sie aufgegeben, auf diese Insel zu fahren. Aber da Albatrosse erstmal recht alt werden müssen, um überhaupt Jungvögel aufzuziehen und nach dem Flügewerden erstmal jahrelang auf dem Meer rumfliegen und gar nicht auf die Inseln kommen, haben dann die Jungvögel geschafft, irgendwann wieder zurückzukommen, ungesehen von den Jägern dort und haben dann wieder die Kolonie aufgebaut. Und heutzutage ist es ein japanisches Ikon und wird geschützt und wir haben eine massive Zunahme dieser Art.
Kommt ein Vogel geflogen, setz ich nieder auf meinen Fuß, hat ein Zettel im Schnabel von der Mutter einen Gruß. Hat ein Zettel im Schnabel von der Mutter einen Gruß.
Wenn ich jetzt mich für die Vogelkunde interessiere, was brauche ich denn, um Hobby-Ornithologe zu werden?
Also erstmal braucht man ein gutes Fernglas, man braucht ein gutes Bestimmungsbuch, am besten up-to-date. Was auch wichtig ist, man braucht Leute, die sich auskennen und mit denen man entsprechend Kontakt aufnehmen kann, um die Erfahrung entsprechend auch aufzusaugen. Das hilft am besten, denke ich. Und man kann Vögel beobachten überall letztendlich. Das ist das Schöne dabei. Egal wo ich bin, auch wenn ich beruflich reise, ich reise nie ohne Fernglas. Selbst im Hotelgarten kann ich was finden, was interessant ist. Aber man muss einfach wissen, das Auge sieht nur das, was es weiß. Also man muss erstmal wissen, was man schaut, was man sehen will. Und dann findet man das auch.
Der Seevogel an sich ist ja nun Ihr Steckenpferd. Welcher Vogel denn genau?
Absolut begeistert von Albatrossen. Deswegen auch mein Beispiel mit dem Ahodori. Und wir haben lange von Sydney aus oder von Wollongong aus sind wir rausgefahren, haben Albatrosse gefangen und beringt. Was noch begeisternder ist, ist ein Vogel, der hier auf meinem T-Shirt drauf ist. Das ist eine kleine Sturmschwalbe. Das ist einer dieser Vögel, die als ausgestorben galten und dann 150 Jahre später plötzlich wieder auftauchten. Und das ist ein Vogel aus Neuseeland, aber fast gleichzeitig haben wir einen sehr ähnlichen Vogel entdeckt, hier vor Australien. Ein Vogel, der wahrscheinlich, also auch eine Sturmschwalbe, der wahrscheinlich in Neukaledonien brütet. Wir wissen es nicht, aber wir nehmen das an. Und dieser Vogel ist noch gar nicht beschrieben und wir haben einige Expeditionen durchgeführt, um diesen Vogel zu fangen. Wir haben es bisher einmal geschafft, einen zu fangen und dann auch Blut abzunehmen und eine DNA-Analyse durchzuführen. Und letztendlich wollen wir diesen Vogel dann einordnen, genau genetisch, wo passt der hin in die existierenden Vögel. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es auch ein Vogel, der vor etwa 150 Jahren auf ein einziges Mal beschrieben wurde von einer Arbeitsgruppe aus Philadelphia, wo ich selbst gearbeitet habe, seitdem nie mehr gesehen wurde und dann erst wieder 2008 von uns und seitdem jedes Jahr. Und die andere Möglichkeit ist, dass es nur ähnlich ist diesem Vogel, der damals vor 150 Jahren gesehen wurde, und dass es eine ganz neue Art ist, die noch gar nicht beschrieben ist. Eine dieser beiden Möglichkeiten ist wahrscheinlich.
Dann hätte der Vogel ja gute Chancen, nach Ihnen benannt zu werden.
Wahrscheinlich nicht, denn erstens sind wir ein ganzes Team und nicht nur ich. Und zweitens gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich dieser Vogel ist, der vor 150 Jahren aus dem Philadelphia-Team beschrieben wurde. Der wurde damals als Thalassodroma lineata bezeichnet, später dann als Pilea lineata. Wahrscheinlich ist der Gattungsname falsch, aber der Artname wird wahrscheinlich erhalten bleiben. Das heißt, wir werden ihn wahrscheinlich Fregetta lineata nennen und wahrscheinlich Neukaledonia Sturmschwalbe.
Ich muss noch mal zu einem einheimischen Vogel kommen, der jetzt kein Seevogel ist, aber den Sie bestimmt natürlich auch kennen. Das ist der Magpie. Viele sind davon schon mal geswoopt worden. Das heißt, der kommt von hinten angeflogen. Es ist ein Vogel, der relativ groß ist, schwarz-weiß. Der klappert mit dem Schnabel. Er greift gerne Kinder auf Fahrrädern an. Es kann einem schon einen ziemlichen Schreck einjagen. Aber es wird ihm auch eine ziemlich hohe Intelligenz zugesprochen. Dass er Menschen erkennt, die nett zu ihm sind. Dass er dann auch kommt, die Jungen vorstellt. Ist das jetzt nur von uns Menschen etwas, um einen Vogel, vor dem man vielleicht Angst hat, ein bisschen mehr Menschlichkeit zuzuschreiben? Oder haben Vögel solche Eigenschaften?
Seit ich in Australien bin, seit 13 Jahren, fahre ich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Bin nur in einem einzigen Jahr, aber dafür regelmäßig angegriffen worden. Und dann egal, was ich angezogen habe, egal wie ich aussah. Selbst wenn ich versucht habe, einen Umweg zu fahren, der Vogel saß hoch genug, dass er mich auch in einer anderen Straße sehen konnte und hat mich da angegriffen. Wichtig ist, und da kommt vielleicht der Pedantismus dazu, Magpie heißt übersetzt Elster, hat aber mit unserer Elster in Europa gar nichts zu tun. Trotzdem, ähnlich der europäischen Elster, ist er auch hochintelligent. Diese Wiedererkennung ist nicht nur anekdotisch, das ist ganz klar belegt, dass diese Australian Magpies oder Flötenvögel, dass die Menschen erkennen können. Und entsprechend dann auch nur angreifen, wenn sie der Meinung sind, das ist ein gefährliches Objekt. Und Leute, die dann zu Fuß zum Beispiel durch ein Magpie-Areal durchlaufen, gleichzeitig wird der Fahrradfahrer angegriffen und der Fußgänger nicht zum Beispiel. Also die können ganz klar das auseinanderhalten, dass da irgendwas einer von den beiden gefährlich sein könnte und der andere nicht.
Vielen Dank für das Gespräch. Da habe ich eine Menge gelernt heute über Vögel.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Katharina Lösche für Radio SBS German.
Teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.